Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast. Über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen Salat im Kopf.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsalat. Ich bin Frank und bin natürlich nicht alleine. Victoria ist auch dabei.
Hallöchen.
Hallo. Heute soll es um Alkohol und Sucht gehen. Darüber sprechen wir mit unserer heutigen Gästin Eva Bieringer. Sie hat Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft in Berlin und Wien studiert und ist Journalistin und Autorin. 2022 kam ihr Buch Unabhängig vom Trinken und Loslassen heraus, in dem sie ihre eigene Alkoholabhängigkeit beschreibt, aber auch, was Nicht-Trinken mit Feminismus zu tun hat. Ja, und sie ist uns jetzt online zugeschaltet. Herzlich willkommen, Eva.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Hi, wie sieht's bei dir aus? Was hast du heute schon gemacht? Was beschäftigt dich derzeit? Ist irgendwas ungewöhnlich? Alles normal? Wie läuft's?
Große Frage zum Einstieg.
Genau, gleich 6 Fragen auf einmal.
Nee, gute Frage. Ich beschäftige mich tatsächlich gerade mit einem ganz anderen Thema als Alkohol, darf aber nicht sagen, mit welchem. Aber ich schreibe ein neues Buch und das nimmt mich gerade in Beschlag und da habe ich heute auch schon 4 Stunden dran gearbeitet. Leider kann ich noch nicht sagen, worum es geht. Aber es hat einen feministischen Approach sozusagen und es ist wieder was Autobiografisches und der Rest kommt dann.
Du hast schon viele Stichpunkte gerade genannt. Ja. Feminismus, Alkohol, über all diese Dinge sprechen wir heute. Aber vielleicht auch nochmal, vielleicht eine leichtere Einstiegsfrage. Du bist ja auch Food-Expertin, Food-Kritikerin. Was ist denn so dein aktuelles Abendpartygetränk?
Ich mag alkoholfreies Bier sehr gerne, auch wenn Suchttherapeutinnen da die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil ja, es hat halt Alkohol bis zu 0,5% und ja, es ist nah dran am Originalprodukt. Ich habe für mich entschieden, es ist okay, zumal ich jetzt auch keine 5 Flaschen trinke, sondern 1 bis 2. Und ich mag Süßes sehr gerne, aber nicht in Getränkeform. Und viele der alkoholfreien Getränke sind halt süß, ja. Also von Limo über alkoholfreier Sekt, Wein, wovon ich eh abraten würde. Und das heißt, so ein Bier ist, wenn es jetzt nicht die Riesenauswahl gibt, halt eine sichere Nummer für was nicht süß ist. Abgesehen davon gibt es aber auch ganz tolle Produkte, die nichts ersetzen wollen. Also eben nicht alkoholfreier Wein oder Sekt oder so, sondern Sachen auf Kombucha-Basis oder Shrubs, also Fruchtessige oder ganz eigenständige Getränke, die super spannend sind und genauso komplex wie Wein zum Beispiel.
Also ich finde es halt tatsächlich gar nicht so einfach, weil also ich trinke keinen Alkohol, also auch noch nie. Und oft gibt es gar keine große Auswahl an nicht-alkoholischen Getränken. Und wenn, dann gibt es so Cola Fanta, dann denke ich auch mal so, nee, kein Bock. Ich bin auch ein bisschen komisch. Also ich trinke ungern Kohlensäure. Und dann wird die Auswahl noch geringer. Da gibt es nur stilles Wasser.
Stilles Wasser.
Ja, und dann ist es so, stilles Wasser, hat man auch nicht immer Bock drauf. Also deswegen ist diese Frage schon spannend. Und auch bezeichnend dafür, ne, gerade wenn man irgendwie abends in der Bar ist oder im Restaurant, was dann Auswahl gibt, das zeigt ja auch schon, wie die Gesellschaft funktioniert irgendwie so. Also, wie gesagt, du hast schon viele Stichworte genannt. Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz an den Anfang. Und nur um das so ein bisschen zeitlich einzuordnen. Also, wie bist du mit Alkohol in Berührung gekommen, auch in jungen Jahren? Wann hast du selber angefangen, das für dich irgendwie in Betracht zu ziehen? Also, vielleicht kannst du da mal ganz kurz einhaken.
Ja, ich war leider sehr jung. Ich war 11, als ich zum ersten Mal Alkohol getrunken habe, im Rahmen von Wahrheit oder Pflicht, wo ich Alkohol trinken musste, in Anführungszeichen, als Pflicht. Und da hat bei mir sofort was angeschlagen. Ja, also es war rum aus der Flasche, also so ein richtig schäbiger Backrum eigentlich, den man zum Backen benutzt. Und ich wollte diese Flasche nicht mehr aus der Hand geben, ja, weil ich so, also ich fand es eklig vom Geschmack her, aber das war sofort so, okay, wow, ich will mehr davon. Und ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da war Alkohol halt sehr präsent. Sicher ist er das in der Stadt auch, aber so, ich weiß einfach, wie es auf dem Dorf war. Nämlich bei jedem Fest, bei jedem Geburtstag, so immer überall Alkohol, den wir auch als Kinder und Jugendliche problemlos bekommen haben. Das heißt, ich wurde einfach sehr schnell und zuverlässig sozialisiert mit Alkohol. Und ja, so die ganze Jugend war dann sehr alkoholisch. Nicht unter der Woche, so da bin ich zur Schule gegangen, das war jetzt nicht der Fall. Aber am Wochenende haben wir uns dann halt so ab 13, 14 zumindest regelmäßig betrunken.
Oh, wow.
Du hast gerade gesagt, mit 11, das ist schon wirklich ziemlich früh. Und dass du die Flasche nicht mehr aus der Hand geben wolltest. Wofür stand Alkohol für dich? Vielleicht auch so im Kontext des auf dem Dorf groß geworden sein. War das irgendwie so eine Art von, keine Ahnung, Freiheit, irgendwas ausblenden oder so? Oder hatte das eigentlich gar nicht so einen Charakter, sondern war einfach irgendwie, gehörte halt dazu, man hat es halt gemacht?
Nee, es hat auf jeden Fall eine Funktion für mich. Freiheit ist ein ganz gutes Stichwort, weil ich habe mich sehr, sehr eingeengt gefühlt in diesem Dorf. Ich wollte seit ich denken kann, oder zumindest so ab dem Alter von, ja, so 10, 11 wahrscheinlich, wollte ich unbedingt weg aus dem Dorf und in eine Stadt, am liebsten nach Berlin, was ich dann auch später gemacht habe. Und der Alkohol war für mich eine Art, dieser Enge zu entfliehen und was zu erleben. Also ich habe, was ich auch jetzt dann erst in der Therapie gelernt habe, dass vor allem Frauen den Schmerz, mit dem Alkohol eher was betäuben, also zum Beispiel Schmerzen oder Ängste. Und Männer eher trinken, um was zu erleben. Das heißt, ich habe eigentlich eher so ein männliches Trinken gepflegt. Natürlich habe auch ich manchmal getrunken, um was nicht fühlen zu müssen, aber eher um was zu fühlen. Das heißt dann Sensation Seeking, toller Begriff. Mhm. Und das hat Alkohol mir sehr zuverlässig gegeben.
Ja, das Krasse an Alkohol ist ja, dass man einerseits ungewünschte Gefühle so betäuben kann, den entfliehen kann, und andererseits so gewünschte Gefühle wie Euphorie und Freude und so Enthusiasmus oder einfach auch so Abenteuerlust, das kann man dann sich damit quasi holen. Jetzt sagst du so auf dem Dorf, und ich glaube, das, was du erzählst, das ist gar nicht so ungewöhnlich, ne? Man wächst irgendwie auf dem Dorf auf oder auch in der Stadt meinetwegen, und man hat eigentlich Alkohol überall um einen rum. Und es ist so normal und ständig ist auch so in so einem witzigen, lustigen Party-Kontext. Waren für dich so negative Seiten damals gar nicht ersichtlich, oder hast du die auch damals schon so, naja, ist ja nicht so wichtig? Oder gab es die in deiner Wahrnehmung gar nicht?
Doch, die gab's. Ich würde mich als sehr selbstreflektiert reflektiert bezeichnen. Und zum einen habe ich ja die Konsequenzen direkt gespürt, zum Beispiel durch den Kater am nächsten Tag oder schon durch die Reaktion direkt danach, also wie oft ich mich irgendwo übergeben habe oder irgendwo so halb weggedämmert bin, schon als Jugendliche, was mir natürlich auch damals schon peinlich war und dachte, anderen passiert das ein, zwei Mal, mir passiert das irgendwie immer wieder. Aber es war mir halt trotzdem, also die positiven Effekte haben für mich offensichtlich überwogen, sonst hätte ich ja nicht weiter getrunken. Und je älter ich wurde, desto klarer habe ich schon gesehen, was Alkohol mit mir persönlich macht und auch mit anderen. Und trotzdem war er mir halt immer so wichtig, dass ich es nicht sein lassen konnte, weil ich halt abhängig war, klar.
Wie hat sich dieses Abhängigkeitsgefühl bei dir geäußert? Also ich kenne das jetzt halt nicht. Also ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Habe aber natürlich selber manchmal so, dass man so denkt, oh ja, mal so ein kühles Getränk oder so, was ja noch nicht in so eine Abhängigkeit geht. Aber vielleicht kannst du ja mal erklären, wie das schon auch bei dir sich in jungen Jahren gezeigt hat. Also musstest du dann regelmäßig was trinken? Vielleicht auch, wie häufig ist das dann vorgekommen? War das dann nur abends, nur am Wochenende? Oder vielleicht auch noch mal, wie sich das so entwickelt hat? Von diesem ersten Spiel auch mit diesem, wo du da die Rumflasche in die Hand gekriegt hast.
Es geht ganz viel darum, wie viel Raum die Droge oder der Alkohol in dem Fall einnimmt. Ja, also wie sehr kreist mein Denken darum. Ich war nicht körperlich abhängig, das heißt, ich hatte jetzt nie so das Gefühl, morgens, ich muss trinken. Also morgens habe ich sowieso nicht getrunken, mittags auch eher nicht. Ich habe auch immer einen Monat im Jahr Pause gemacht oder sogar länger, weil mir schon klar war, dass es wichtig ist oder gut sein könnte. Und in dem Monat ging es mir auch immer total gut. Also ich hatte keine körperlichen Entzugserscheinungen oder sowas, im Gegenteil. Aber die psychische Abhängigkeit, ne? Dass man halt denkt, ganz vieles ist ohne Alkohol nicht möglich oder zumindest macht es keinen Spaß. Ja? angefangen von Partys, aber auch schon von Treffen mit Freundinnen und Freunden, so, naja, ich will dann schon Wein dazu trinken. Oder Urlaube, ja, ich war einmal in der Türkei mit Freundinnen, da war ich Anfang 20 und da gab es kaum Alkohol und allen war das total egal und mir war der ganze Urlaub versaut. Ich dachte, was soll ich denn hier jetzt, wenn ich nicht trinken kann? Und das sind schon sehr problematische Anzeichen für Abhängigkeit. Und das wurde halt immer mehr, je älter ich wurde. Also, wobei ich auch schon als Teenagerin mir kein Dorffest hätte nüchtern vorstellen können. Es hat einfach dazugehört. Und irgendwann hat es aber halt auch am Dienstagabend dazugehört, in der Kickerkneipe oder dann im Urlaub auch schon mittags, weil ne, dann hat man ja Urlaub.
Jetzt ist es ja so, dass wenn man schon früh anfängt mit Alkohol, so wie du, oder das dann zu vielen Feiern und Partys dazugehört, dass man ja womöglich auch so eine Art Identität entwickelt, wie man dann so ist, wenn man so ein bisschen angezwitschert ist und angetrunken ist oder auch betrunken ist. Also mochtest du dich betrunken? Hattest du da eine andere Identität? Konntest du dann etwas sein, was du vorher nicht warst? Also ne, ist man dann, man ist ja dann auf jeden Fall enthemmter. Fandst du das gut oder also gab es irgendeine andere Motivation für dich jetzt persönlich, dass du sagst, so, deswegen trinke ich, da bin ich irgendwie lockerer, cooler, entspannter?
Ich mochte mich auf jeden Fall als trinkende Person, aber jetzt weniger im eigentlichen Zustand. Also natürlich so dieses Beschwipstsein total, aber ich war jetzt nicht stolz drauf, wenn ich mich übergeben habe. Ich habe jetzt auch nicht mich im Tisch übergeben, so, ne? Aber natürlich haben es mal Leute mitgekriegt, wie betrunken ich war. Darauf war ich dann nicht stolz. Aber so dieser Weg dorthin, den mochte ich schon sehr gern und habe mich schon auch sehr stark mit Alkohol identifiziert, mit einer bestimmten Art von Trinken. Ne? Eben nicht dieses Mittagstrinken, Morgenstrinken, sondern ja, ich trinke ja nur gute Sachen. Ja, ich bin ja die Food-Journalistin. Ich kenne mich ja aus mit den Sachen, die ich trinke und kann darüber philosophieren. Und ja, auch so dieses leicht, verrucht ist jetzt zu viel gesagt, aber so dieses, ne, so man ist halt, ja, man ist halt so ein bisschen drüber, aber auf so eine coole Art, dachte ich damals, ja, so bisschen eloquenter, bisschen frecher, aber jetzt nicht so, dass ich, also ich habe nicht wirklich getrunken, um mich Sachen zu trauen, also ich merke jetzt auch, dass ich nüchtern irgendwie Sachen mache, die ich früher, bei denen ich früher gesagt hätte, das kann ich nicht nüchtern machen, sei es jetzt tanzen gehen oder flirten oder so. Also ich brauche dafür, glaube ich, keinen Alkohol. Es war eher so dieses, ja, es ist halt alles ein bisschen glamouröser und lustiger und ich habe mir sehr gut in dieser Rolle gefallen.
Ich finde vor allem das super spannend, auch an deiner Geschichte, weil wenn man an Alkoholismus denkt, dann hat man ja immer ein bestimmtes Bild im Kopf. Vor allem ist, also so Stereotyp ist das Bild männlich, also die Person hinter diesem Bild ist männlich, hat vielleicht potenziell nicht alles immer so unter Kontrolle im Leben und trinkt Bier. So, also das ist jetzt mal so ein stereotypes Bild oder so Fusel oder sowas. Ne? Dem entsprichst du ja gar nicht. Und ich habe zum Beispiel gelesen, das fand ich irgendwie ganz spannend, dass du das, ich sag mal, Saufen als Selbstermächtigung gesehen hast und ja auch gerade gesagt hast, ich trinke ja nur die guten Sachen. Oder ich, also das ist ja quasi wie so eine Persona geworden. Kannst du das mal erzählen, was das für eine Persona war, die du damals warst und vielleicht auch in welchem Kosmos das stattfand?
Es hatte viel mit meinem Beruf zu tun, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt. Also ich bin Journalistin, schreibe über Kulturthemen, aber auch vor allem über Food- und Reisethemen. Und diese ganze Journalisten-Food-Welt, das ist schon eine Welt für sich. Ja? Also vor allem, wenn sie es dann eben so stark noch mit Wein überschneidet, wie es das bei mir getan hat. Da trinken halt alle recht viel oder die meisten. Es gibt auch welche, die nicht trinken, aber so fast alle trinken und viele trinken auch viel. Und Alkohol ist halt immer da, noch viel mehr, als er sowieso in sozialen Situationen da ist. Das heißt, bei einem Pressedinner gibt es immer reichlich Alkohol und es gibt immer jemanden, der zu viel trinkt und geschweige denn bei irgendwelchen Weinmessen ich war ja dann auch auf Weingütern zu Besuch. Also ich habe mich wirklich sehr, sehr stark auch mit dieser Welt identifiziert und fand es total toll, ne? Weil es halt auch eine eher männerdominierte Welt ist. Also vor allem jetzt diese Weinwelt ist halt sehr geprägt vom alten weißen Mann, der über seinen Bordeaux philosophiert und dass ich dann so als junge Frau da kam und schon auch so ein bisschen mitreden konnte, fand ich sehr cool. Ja. Mhm. Und ja, und das war auch lange Zeit für mich der Grund, warum ich nicht aufhören kann, weil dann kann ich ja meinen Job nicht mehr ausüben. Und ja, und jetzt habe ich mir schon so ein Wissen angesoffen, im wahrsten Sinne des Wortes. so, das muss jetzt schon auch weiter vertieft werden. So, was natürlich eine saublöde Ausrede einfach ist für, naja, ich bin halt abhängig und muss trinken.
Ich finde es interessant, dass diese gewisse Szene und dann diese Identifizierung damit, ne? Also ich trinke jetzt nicht irgendein Dosenbier vom Kiosk, sondern das ist jetzt Naturwein und das ist jetzt hier Öko und das ist jetzt irgendwas ganz Neues und Freshes und Craft Beer und keine Ahnung, was da alles gibt. Also man kann sich das ja, und das hast du ja auch getan anscheinend, sich so schönreden. Man kriegt das dann auch vielleicht dann for free, ne, umsonst dann irgendwo und dann wird es einem angeboten. Dann hat es auch so ein edles Ambiente vielleicht mit kultivierten Leuten. Also es ist ja eine ganz andere Szene, als dass jetzt irgendwie in einer Raucherkneipe irgendwie dann morgens schon so gebechert wird. Und das hat dich ja wahrscheinlich lange auch davon abgehalten zu sagen, ich habe da ein Problem, weil es war ja alles cool. Und andere Leute haben vielleicht auch von außen gesagt, oh, du hast ja ein tolles Leben und du bist ja da gewesen und diese tollsten Sachen gegessen und getrunken und so weiter. Wann war denn so bei dir der Punkt und diese leise Stimme, die kommt ja eigentlich relativ früh, dass man manchmal so sich so denkt, so, oh nee, noch wieder ein Kater und wieder ein Absturz und wieder. Also diese leise Stimme, wann kam die zuerst? Kannst du das noch irgendwie rekapitulieren, wann die schon da war?
Die war sehr früh da. Also auch ungewöhnlich früh, würde ich sagen, weil klassisch Alkoholismus oder überhaupt Sucht ist schon auch viel Verdrängung. Ja? Also dass Leute, sei es jetzt bei Magersucht, kurz vorm Verhungern sind und sich trotzdem dick fühlen oder bei einer Art von Abhängigkeit sagen, ja, aber ich könnte ja auch jederzeit aufhören. So war es bei mir nicht. Ne? Also ich hatte, würde ich schon sagen, als Jugendliche schon so das Gefühl, oh, irgendwie habe ich es nicht so gut unter Kontrolle wie andere. Und das hat mich aber auch noch mehr, also wie soll ich sagen, also ich war schon auch sehr zerrissen, ne? Weil ich wusste, dass ich es nicht unter Kontrolle habe. Und wenn ich ehrlich war, wusste ich auch, dass ich irgendwann aufhören werden müsste, wahrscheinlich, werden muss, weil ich einfach diesen Punkt verpasst habe, wenn es den jemals gab, an dem ich hätte noch das so in normale Bahnen lenken können. Und gleichzeitig wollte ich das natürlich auf keinen Fall. Und immer so dieses Zerrissensein zwischen, oh, ich sollte weniger trinken, okay, ich ändere jetzt was. Dann stelle ich mir irgendwelche Regeln auf, 2 Wochen, dann sind die auch schon wieder vergessen. Dann gibt man dem Drang wieder nachzutrinken, fühlt sich wieder schlecht hinterher. Es ist also so eine Selbsthassspirale, was es auch natürlich noch viel schlimmer macht alles. Und ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, relativ früh. Also ich zum Beispiel, ich schreibe auch in meinem Buch darüber, wie ich mit Anfang 20 beim Unipsychologen war und den gefragt habe, ob es schlimm ist, dass ich jeden Tag 2 Gläser Wein trinke, weil das war so mein Pensum damals. Und ich habe mich für die Antwort auch gar nicht interessiert, ehrlich gesagt, aber ich wollte es mal gefragt haben. So. Also offensichtlich damals hatte ich schon das Bewusstsein und trotzdem hat es noch über 10 Jahre gebraucht, bis ich es umgesetzt habe.
Du hast gerade gesagt, du hast mit Anfang 20 dann scheinbar regelmäßig 2 Gläser Wein getrunken, täglich. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Haben das Leute mit und wahrgenommen? Familie, Freunde? Gab es da mal auch vielleicht ein Interventionsgespräch mit irgendjemandem, der dann mal gesagt hat, so hier, ich glaube, da läuft gerade was aus dem Ruder oder so? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Kaum. Also dadurch, dass ich selbst so selbstkritisch war und es auch immer recht offen Leuten gegenüber kommuniziert hat, also sowohl wie sich mein Trinken äußert, so schon wieder abgestürzt, schon wieder Blackout, als auch wirklich kritisch darüber gesprochen habe, so ja, ich weiß und eigentlich ist es zu viel und eigentlich will ich ja nicht so viel trinken, habe ich diese Funktion eigentlich selber übernommen ein Stück weit. Also es gab schon ein paar Situationen, in denen mich Leute mal drauf angesprochen haben, aber kann ich an einer Hand abzählen, ja. Und meistens Leute, die selber viel trinken, so einer meiner Ex-Freunde zum Beispiel, wie ich mir dachte, ich lasse mir doch jetzt von dir nicht sagen, wie viel ich trinke. Also du trinkst selber genauso viel. Mhm. Und so meine Eltern kaum, gar nicht, aber die waren halt auch nicht da. Ich bin ja dann ausgezogen nach dem Abi und die haben das ja gar nicht mitgekriegt. Und jetzt so, dass Freundinnen oder Freunde mal gesagt hätten, so hey Eva, es ist echt nicht mehr im Rahmen. Nö, das ist nicht passiert. Was ich aber auch niemandem zum Vorwurf machen würde, weil, wie gesagt, ich wusste es ja. Also man musste mir das nicht sagen.
Mhm. Ja, ich finde es krass, was du sagst, und kann da total nachvollziehen. Man kennt das ja aus dem eigenen Umfeld dann schon auch, dass man Freunde, Freundinnen hat, bei denen man denkt, bei jeglichen Problemen, dass man sagt, oh, eigentlich müsste man mal was sagen, aber keiner tut's. Und Alkohol hat ja immer diesen Haha, und oh, wie oft ich schon in irgendwelchen Umkleidekabinen gehört habe, boah, letzte Nacht ja wieder so gesoffen und dies und das und das. Dann wird aufgezählt, was man alles getrunken hat. Dann wird drüber gelacht und das ist immer alles so funny und immer so haha. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, dass man natürlich auch irgendwann, wenn man feiern geht oder so, dass man natürlich auch so ein Umfeld hat, was dann ähnlich reagiert, ne? Oder vielleicht auch ähnliche Probleme hat, wo man dann sagt, okay, wenn ich jetzt mit der Person, dann kriege ich auch keine kritischen Stimmen, mit denen kann man gut feiern gehen und so weiter. Also wie war das bei dir inwiefern hat Trinken dein Umfeld, deine Beziehungen, deine Freundschaften geprägt oder auch beeinflusst?
Zum Glück habe ich wenig Freundschaften, die auf Alkohol basieren, habe ich dann im Nachhinein festgestellt, weil das ist ganz klassisch, ja, dass Leute feststellen, oh, so und so viele Leute treffe ich eigentlich nur zum Saufen. Und das war bei mir ja fast gar nicht der Fall. Und wenn, dann waren es eher Bekannte. Und ich habe auch, oder stelle jetzt immer wieder überrascht fest, wie wenig meine engsten Freundinnen und Freunde eigentlich trinken. Also es gibt auch welche, die ein bisschen mehr trinken, aber viele trinken gar nichts oder zumindest nicht viel, was mir früher gar nicht aufgefallen ist. Aber klar habe ich mich gern mit Leuten umgeben, die auch viel trinken. Und vor allem in Liebesbeziehungen habe ich mir eine Zeit lang schon besonders gerne Männer ausgesucht, die auch viel trinken. Oft auch welche aus dem professionellen Bereich, also Sommeliers oder Bartender, die, ja, wo einfach klar war, die werden mein Trinken nicht in Frage stellen oder kommentieren, weil sie selber genauso viel trinken.
Ich finde ja immer noch diese Diskrepanz so spannend. Sorry, dass ich das nochmal, weil du jetzt auch gesagt hast, so aus diesem Bereich, wo man dann so, okay, also jemand, der in der Bar arbeitet, der ja dann quasi automatisch jeden Tag mit Alkohol hantiert, potenziell ja das auch regelmäßig selber konsumiert. Vielleicht sogar eben auch auf eine krankhafte Art und Weise schon. Also das ist, dass das quasi, also für dich ist, du hast dann ganz ja einen anderen Zugang schon dazu, ne? Also wenn ich das so höre, dann, ich denke so, krass, ob der Barkeeper in der Bar, wo ich letztens war, ob der auch ein Problem hat vielleicht. Also es gibt ja scheinbar wirklich ganze Bereiche, von die ja quasi nicht dieses Negativ-Image auch haben. Also das finde ich ja so ein Sommelier. Also der steht auf seinem Weingut in Frankreich im besten Fall oder so, keine Ahnung. Das hat ja auch alles irgendwie so einen, das hat nochmal irgendwie so eine andere Qualität, finde ich. Hast du das auch, ich hatte das vorhin schon mal so ein bisschen gefragt über diese Normalität in diesen Kreisen, aber vielleicht kannst du da nochmal irgendwie das nochmal irgendwie erklären, weil ich glaube, viele Leute haben da gar keinen Zugang dazu. Also, wie gesagt, man hat so ein stereotypes Bild von Menschen, die ein Alkoholproblem haben, aber in welchen Kreisen, und wir haben auch mit unserer Expertin darüber geredet, in welchen Kreisen eigentlich auch Alkoholismus, also in Form von einer Krankheit stattfindet, das sieht man ja häufig gar nicht, weil das sind so elitäre Kreise. Also vielleicht einfach nochmal so aus deinem, wie du das so wahrgenommen hast auch. Und jetzt vielleicht auch selber jetzt auch wahrnimmst aus deiner jetzigen Position.
Also sicher ist es nochmal was ganz Spezielles im beruflichen Kontext. Ja, also wenn man eben mit zum Beispiel Foodjournalisten unterwegs ist oder Winzern oder Bartendern, die einfach selbst sehr viel trinken. So, also ein Freund von mir, der selbst jetzt auch nichts mehr trinkt und sich so ein bisschen im Bereich Coaching gerade selbstständig macht, der hat neulich einen Vortrag gehalten darüber, dass sehr viele Winzer ein Alkoholproblem haben. Ich glaube, seine Ursprungszahl war irgendwie so, naja, jeder Vierte. Und dann hat sich einer gemeldet im Publikum und meinte, nee, jeder Zweite. So. Also einfach mal, um so eine Zahl rauszuhauen. Ne? So, und mit meinem Thema renne ich immer offene Türen ein, so bei Leuten aus der Branche, weil einfach die allermeisten vielleicht nicht selbst betroffen sind, aber zumindest jemanden kennen, der auch betroffen ist. Und lange Zeit es ist ja auch einfach erstmal was Schönes oder es wirkt wie was Schönes, ne? Es ist leicht, man trifft sich und bei so einer Weinmesse, klar, die fängt dann mittags an und dann spuckt man vielleicht die ersten 10 aus und dann auch nicht mehr und dann geht man dann nach Essen zusammen und noch in eine Bar und gerade wenn man viel und regelmäßig trinkt, dann wird man ja auch nicht unbedingt betrunken, ne? Also klar gibt es dann auch welche, die mal ausfällig werden, aber den meisten merkt man es ja einfach gar nicht an, so weil sie eben das gewohnt sind, so viel zu trinken. Hm. Und dann gibt es aber schon auch noch diesen Lifestyle-Alkoholismus, der berufsunabhängig ist, der vor allem in den höheren Schichten stattfindet, weil das ist ja auch so ein falsches Stereotyp, dass man denkt, ja, die unteren Schichten oder ne, sozial benachteiligten Menschen, die geben ihr Geld ja alle für Bier und Schnaps aus. Nee, tatsächlich trinken die höheren Schichten sehr viel mehr. Also, und das ist dann aber eben dieses kultivierte Trinken, ja, dieses, ja, hier mein Jahrgangs Bordeaux und Champagner und Whisky und Piblablub, so, ne? Und das ist ja dann kein Alkoholproblem, weil das ist ja genießen und das ist ja eine Form von, ja, von Lifestyle, von Habitus.
Also du hast vorhin gesagt, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, das Soziale, ja, also dass man trinkt und dass das immer in so soziale Situationen eingebettet ist. Und ich kenne das zum Beispiel aus eigener Erfahrung, also ich habe, wie gesagt, nie getrunken, auch als Teenager nicht. Und da ist man auf Partys dann manchmal schon auch alleine, ne? Oder man wird halt die ganze Zeit angelabert, so, was ist mit dir los? Und ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen, wir haben doch alle abgemacht, dass wir uns alle betrinken und jetzt gibt es hier so einen, der nüchtern bleibt, der ist dann der Zeuge, der nüchterne Zeuge von den ganzen Schwachsinn, den wir hier machen. Und das geht nicht, wir sind alle in einem Boot mäßig. Und also ich kann nicht zählen, wie oft ich da angelabert wurde, auch ein bisschen kritisch, aber dann zwischendurch auch so kommen immer diese besoffenen Menschen an, die dann sagen, ey, finde ich echt voll gut, dass du nicht trinkst und so. Finde ich echt super, finde ich echt richtig gut. So, und dann und ich weiß auch nicht genau, warum mir das immer egal war, aber ich glaube, viele machen dann halt einfach mit und machen das dann, weil das halt so ist. So, das macht man halt dann so, auch wenn es einem nicht schmeckt. Also ich glaube, wahrscheinlich, wenn man 13, 14 Bier trinkt, ist keiner, der sagt, cooles Getränk, sondern es ist erstmal so, wow, okay, muss ich mich dran gewöhnen. Und was ich eigentlich sagen wollte ist, also gerade wenn man dann auch noch beruflich in so einem sozialen Umfeld ist, dann würde es ja auch bedeuten, womöglich, dass beruflich das nicht so gut läuft. Wenn du jetzt sagst, oh, ich trinke jetzt nicht mehr, nee, Wein, kann ich nicht mehr hingehen und dies und das. Also wann kam denn bei dir der Punkt, wo diese leise Stimme einfach so laut wurde, dass du gemerkt hast, so boah, also ich trinke jetzt auch alleine, also nicht mehr in sozialen Situationen zum Beispiel. Oder gab es so einen Punkt oder so eine Phase, wo du gemerkt hast, diese Stimme ist jetzt so laut, ich kann die nicht mehr überhören?
Immer mal wieder. Also ich wollte an meinem 30. Geburtstag aufhören zu trinken, was natürlich auch eine saublöde Idee ist, das an so ein Datum zu knüpfen. Ja, man muss ja dann, also wie ich höre morgen auf mit dem Rauchen oder im nächsten Januar, so nein, heute. Und ich habe es aber ganz lang geplant und war wirklich überzeugt, dass ich das mache. Habe es dann nicht gemacht. Aber
wie alt warst du da, als du das gesagt hast?
29. Also so, ich habe es ein paar Monate vorher geplant. Ne? So, und dann noch meine
ich dachte 30. so mit 18.
Nee. Aber auch davor hatte ich immer mal wieder so den halbherzigen Versuch oder das Vorhaben aufzuhören. Aber zum Beispiel, das ist noch ein gutes Stichwort, alleine trinken. Ich habe schon relativ früh allein getrunken und habe das aber nie als Problem gesehen, sondern als Selfcare, ja, so. Ich kann genauso gut auch allein trinken und da habe ich mich dann selten richtig weggeschossen, ja, also auch mal, aber das war schon auch manchmal dieses, so eine Art Trinken, was jetzt auch Gwyneth Paltrow gut heißen würde in der Badewanne oder so, ich koche mir was und da ist noch der halbe Wein im Kühlschrank, die halbe Flasche und dann trinke ich die halt dazu und danach gehe ich aber vielleicht ins Bett, also es war jetzt nicht immer, ne, totaler Absturz, aber deswegen habe ich auch allein trinken nicht als problematisch gesehen. Und es war am Ende, glaube ich, einfach die Summe von allem, so zu sehen, wie es mir körperlich geht, wie schlecht ich schlafe, wie unfit ich bin, psychisch vor allem, ja, dass ich einfach immer so eine latente Niedergeschlagenheit habe und Unzufriedenheit, für die es keinen Grund gibt, beziehungsweise der Grund ist Alkohol. Und ja, und einfach zu sehen, was Alkohol mit meinem Leben macht, dass es auch schlimmer wird im Sinn von, meine Toleranz steigt. Ja, ich muss mehr trinken, um betrunken zu werden. Ich brauche Alkohol immer mehr, nicht körperlich, dass ich zitter oder so, aber so, er spielt einfach eine immer größere Rolle. Und ja, und dann gesagt, okay, es geht nicht mehr und ich muss es jetzt wirklich probieren zumindest. Und aber auch mit so einer positiven Haltung verbunden, so, ich glaube, mein Leben könnte viel besser sein ohne Alkohol. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, oder ich möchte es auch immer Leuten gerne mit auf den Weg geben, dass Alkohol, nicht Alkohol trinken, nicht unbedingt Verzicht bedeutet, sondern Gewinn. Ja, und weil für mich war das so, okay, ja, wahrscheinlich werde ich irgendwann aufhören müssen, aber boah, mein Leben wird richtig, richtig langweilig werden und trostlos und grau. Und es ist halt nicht so, ne? Sondern ich bin heute unglaublich dankbar, dass ich das geschafft habe und freue mich jeden Tag über das Nüchternsein. Und klar ist jetzt auch nicht immer alles geil, aber so, ich will nicht mehr zurück in diese Trinkzeit, die ich immer noch sehr präsent habe. Also ich weiß noch genau, wie ich mich gefühlt habe, körperlich, seelisch. Und ich will da auf keinen Fall hin zurück. Und ich kann nur sagen, es ist weder langweilig, noch geht Genuss verloren. Also gut, wir hatten jetzt vorher schon kurz über alkoholfreie Sachen gesprochen. Ja, es gibt Sachen, die jetzt nicht so spannend sind, aber es gibt auch wirklich viele, viele tolle Produkte und es werden ständig mehr. Und es ist ein Riesenthema, auch in der Gastronomie, aber auch so im normalen, Daily Business sozusagen, dass einfach immer mehr Leute nicht trinken wollen oder zumindest weniger trinken. Und da wird sich super viel tun in letzter Zeit. Also es lohnt sich wirklich, der Nüchternheit eine Chance zu geben.
Ich würde gerne noch mal kurz darauf zurückkommen. Also diese Spirale, ne? Man will aufhören, da ist diese Stimme und man weiß, ja, ist eigentlich nicht gut, aber. Und dann fängt man doch an und dann, ach, alleine trinken, naja, Gwyneth macht das ja auch. Also dieses ständige sich schönreden und gleichzeitig wieder in diesem auch vielleicht Selbsthass, ne? So, oh, warum schaffe ich das nicht? So, oh, ich bin so doof, ich kann es nicht. Na. Also wie bist du mit dieser Spirale psychisch klargekommen? Also was hat das mit dir gemacht? Hat das vielleicht auch andere Symptome dann gehabt? Also bist du dann, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie hattest du depressive Phasen dann dadurch oder konntest du auch dann nicht mehr so in Anführungszeichen arbeitstechnisch so funktionieren? Also dieses, das macht ja was psychisch mit einem, dass man es nicht schafft so lange.
Ja, Selbsthass auf jeden Fall. Also ich bin zwar immer oder war immer schon, bin immer die Erste, die sagt, ja, Self-Love und ne, aber eigentlich habe ich es nicht wirklich praktiziert. Was ich immer hingekriegt habe, ist trotzdem zu funktionieren, also sogar mehr als gut. Und das ist ja auch, weswegen ich unter anderem das Buch geschrieben habe, weil ich zeigen wollte, vor allem Frauen sind selten die nicht funktionieren deswegen, ja. Im Gegenteil, die machen ihren Sport, die erledigen ihre Arbeit, die versorgen Kinder und führen eine Partnerschaft. Und von außen würde man nicht denken, dass sie ein Problem haben. Depressive Phasen auf jeden Fall. Also jetzt keine schwere klinische Depression, aber so dieses zumindest depressive Verstimmung hatte ich, ja, war eigentlich mein Leben. So, und dann, ja, dieses ständige Hin- und Hergerissen zwischen Euphorie, wenn man dann trinkt, ja, weil dann ist ja wieder alles toll und ach, ich liebe Alkohol so sehr. Und dann am nächsten Tag wieder totale Niedergeschlagenheit und warum habe ich schon wieder so viel getrunken und ich schaff's einfach nicht und oh, es klappt eh nicht. Und dann trinkt man natürlich gleich wieder, ja, weil das ist ja dann genau dieser Teufelskreis. Ich bin verkatert, mir geht's schlecht, ich fühle mich schlecht, ja, dann trinke ich doch jetzt erstmal einen, dann wird's ja auch kurz besser, klar. Und am nächsten Tag ist aber wieder genau dieselbe Situation da.
Du hast gerade gesagt, dass du auch so depressive Phasen hattest, aber jetzt keine irgendwie klinische Depression. Und so wie sich das jetzt für mich anhört, also korrigier mich da gerne, ist auch quasi der Alkohol in dein Leben gekommen, nicht weil du damit etwas Schwerwiegendes ausgleichen musstest, weil es gibt ja durchaus auch eben das Symptom Alkoholismus, also man hat eine Depression und dann fängt man an, Alkohol zu trinken und das ist quasi nur ein Symptom. Bei dir klingt das ja eher so, als wäre quasi diese Gefahr dessen, dass Alkohol auch so in unserer Gesellschaft so normalisiert ist, in manchen Kreisen eben ja auch so zum guten Ton gehört und auch so ein dazugehört, so ein Lifestyle ist und so, dass du quasi darüber auch zu dieser Krankheit gekommen bist. Also ist das so oder gab es noch andere Auslöser? Ich finde vor allem, warum ich das frage, ich finde das vor allem auch so wichtig, diese Vielschichtigkeit auch darzustellen. Also das ist ja auch, das finde ich auch in deiner Geschichte so spannend, dass das jetzt zumindest auf mich so wirkt, als wäre das so, ja, als wäre diese Suchterkrankung halt entstanden durch den Konsum und der Konsum war aber eigentlich zum Spaß. So, oder?
Ja, so würde ich das beschreiben. Also ich hatte sicher mit 13 oder mit, ne, in dem Fall 11 keine Depression. So. Und ich sehe es ja auch jetzt. Ich bin schon eher ein optimistischer Mensch. Also auch jetzt kein zu 100% durch und durch optimistischer Mensch, aber sehr viel eher optimistisch als pessimistisch. Ja. Und dieses Ganze, was ich für mein Wesen gehalten habe, nämlich diese latente, zumindest latente Niedergeschlagenheit, das bin überhaupt nicht ich, das war der Alkohol. Und das ist ein ganz typische Folgeerscheinung, dass man einfach eher nicht mehr das Gute sieht im Leben, sondern das Schlechte. Und gleichzeitig würde ich jetzt auch nicht nur die Gesellschaft verantwortlich machen. Also ich finde schon, dass gesellschaftlich vieles schiefläuft und dass vor allem Kinder und Jugendliche schon da regelrecht rangeführt werden und da muss sich ganz viel ändern und trotzdem leben wir ja nicht, also trotzdem ist ja nicht jeder abhängig in unserer Gesellschaft. Also es sind sehr viele abhängig, mehr als, glaube ich, viele denken, aber trotzdem kann die Mehrheit der Menschen umgehen mit Alkohol. Ja? Also da kommt einfach vieles zusammen, da kommen genetische Faktoren zusammen, schon auch Umwelteinflüsse und dann auch, wie man reagiert auf Alkohol. Ne? Wie gut verträgt man Alkohol? Also das ist dann eher was zur Sucht hinführt, ja, also wenn man gut tolerieren kann, dann ist man halt auch geneigt zu trinken und ja, und was Alkohol bei einem auslöst. Und ich glaube schon, dass viele Menschen eine Suchttendenz haben in dem einen oder anderen Bereich. Ja, es gibt ja verschiedenste Arten von Sportsucht über Arbeitssucht, also vor allem diese nicht stoffgebundenen Süchte, was viele, glaube ich, vergessen, wenn sie sagen so, oh, ich werde, also alkoholabhängig kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja gut, aber vielleicht haben die dann eine Prävalenz bei, ich sage ja, Sport oder irgendwas anderem. Aber eben viele springen halt auf Alkohol an. Auch einfach, weil er so extrem abhängig macht. Ja, und eigentlich ist es eine normale Reaktion des Gehirns, weil es ist eine angenehme Erfahrung und das Gehirn möchte diese Erfahrung wiederholen. Also eigentlich macht es genau das, was es machen soll. Und und das in Kombination mit der Verfügbarkeit von Alkohol, dass er immer und überall verkäuflich ist, ja, rund um die Uhr, und dass bei jedem sozialen Event oder überhaupt ja jegliches Ereignis von Alkohol begleitet wird, das ist eine recht ungute Kombination.
Auf jeden Fall, mir ist auch aufgefallen, dass Alkohol gerade bei Gruppen, die sich noch nicht so gut kennen, also man kommt irgendwo in eine Gruppe von Menschen, und da gibt es dann immer als Icebreaker gibt es dann so Alkoholwitze. So, das gibt es mit keiner anderen Droge. Man kann keine Witze über Kokain machen oder über Zigaretten, sondern aber wenn man so von wegen so, ey, mein Heben oder hier hast du es für gesorgt, das ist immer hahaha lustig. So. Mhm. Und das ist eigentlich schon krass, wie gesellschaftlich akzeptiert das ist, dass man auch man könnte sogar die ganze Zeit Witze machen über seine eigene Abhängigkeit, das hast du ja sicherlich auch gemacht, zwischendurch so kritisch, ja. Und dann macht man so ein bisschen ironisch und so und alle immer noch hahaha und dann war's das. Also bis es dazu kommt, dass es wirklich so kritisch wird, ist immer dann, wenn man nicht mehr funktioniert oder wenn man wirklich so körperlich Verfall sieht oder so. Dann ist aber schon auch sehr, sehr spät. Aber was hat dir denn dann am Ende geholfen? Also was hat dann das alles so umgebogen? Wenn du sagst, du hast es so lange nicht geschafft, du hast so lange dran gearbeitet und selbst hast und dann auch wirklich depressive Phasen, dieses ständige Auf und Ab, diese Spirale, in die man so reinkommt. Was hat dir am Ende dann tatsächlich geholfen? Weil unsere Expertin Patricia Pelz hat ja dann auch gesagt, dass allein aufhören teilweise auch gefährlich sein kann. Ja, also man soll sich am besten einfach auch Hilfe suchen, weil man es womöglich auch alleine nicht schafft. Also was hat dir dann geholfen?
Ich habe eine Therapie dann nochmal angefangen. Also ich habe eh immer schon diverse Therapien gemacht, aber das war dann eine spezielle Suchtentwöhnungstherapie, also eine ambulante Entwöhnungstherapie. Die habe ich aber erst angefangen, nachdem ich schon aufgehört habe. Also das ist natürlich die Frage, was wäre wenn, weiß man nicht. Ich glaube, dass ich es auch ohne Therapie geschafft hätte, aber es hat sich ja auch nicht geschadet. Ich glaube, ich war dann so weit. Ja, das klingt komisch oder ja, vielleicht ein bisschen vage, aber ich glaube, ich musste einfach all das erfahren, was ich erfahren habe, um zu sehen, okay, es geht nicht mehr und ich will so nicht mehr leben. Und deswegen ist mein Wille jetzt stark genug, dass ich das schaffe. Es geht sicher nur, wenn man nur psychisch abhängig ist. Also körperliche Abhängigkeit, ja, kann ich mir vorstellen, ist schwieriger oder vielleicht gar nicht machbar. Aber ja, bei mir hat es funktioniert und trotzdem war es gut, diese Therapie gemacht zu haben. Und ich würde auch jedem empfehlen, sich Hilfe zu holen. Es gibt wirklich ein gutes Netz an Beratungsstellen, an Selbsthilfegruppen, an ja, psychotherapeutischen Angeboten in Deutschland, die man nutzen kann und nutzen sollte.
Nochmal eine kurze Nachfrage zur Therapie. Hast du dann auch eine psychologische Therapie gemacht, also eine Therapie, wo du sozusagen womöglich was besprochen hast, was dahinter steckt? Ne? Also man fragt hier dann womöglich auch so, okay, warum bin ich jetzt auf Alkohol gesprungen? War das einfach nur, weil ich so gerne mochte und deswegen wollte ich mehr davon? Oder lag da irgendwas dahinter? Also gab es andere Probleme, die du vorher nicht gesehen hast, die du dann mit Alkohol vielleicht betäubt hast oder wo du gemerkt hast, okay, das ist jetzt sozusagen nur das Symptom und das eigentliche Problem liegt dahinter?
Ja, die Therapie bestand aus einer Einzelstunde die Woche und einer Gruppenstunde. In der Gruppenstunde hat man ja meistens so über ein, zwei Themen gesprochen, die mitgebracht wurden von einzelnen Personen. Und in der Einzelstunde ging es dann nur um einen selbst. Und da ging es schon auch so um Aufarbeiten. Ne? Also jetzt nicht ganz so tief wie eine Psychoanalyse oder eine tiefenpsychologische Therapie, aber schon so ein bisschen nachforschen. Aber ich würde sagen, eher eine Verhaltenstherapie, also eher auf den Moment ausgelegt, als jetzt ganz zum Beginn zurück und Kindheit und Vater und Mutter. Aber ja, schon auch, klar, weil das Ding ist, wenn man aufhört zu trinken, dann ist ja der Ursprung nicht weg deswegen, ne? Also auch ich habe ja nicht nur getrunken, um Spaß zu haben, sondern auch um irgendwas ja vielleicht nicht zu fühlen oder um mit was klarzukommen. Und das ist ja immer noch da, wenn man aufhört. Das heißt, es braucht auch auf jeden Fall Strategien, was man dann stattdessen macht. Also ja, wie man mit diesen Gefühlen umgeht oder mit dieser Leere umgeht, die man versucht hat zu füllen ohne Alkohol.
Das bedeutet, du bist auch weiterhin dann noch da dran? Also das ist ja jetzt dann auch alles noch nicht so lange her. Bist du quasi, ist das noch ein laufender Prozess? Bist du noch in Therapie oder beschäftigst du dich noch weiter damit? Du hast ja jetzt auch das Buch geschrieben. Das ist ja quasi auch eine Art der Verarbeitung. Das heißt übrigens unabhängig mit Bindestrich. Finde ich auch cooler Titel. Aber ist das quasi auch noch ein laufender Prozess für dich? Oder würdest du sagen, ich bin da eigentlich jetzt durch?
Nee, durch ist man, glaube ich, nie. Also ich bin jetzt aktuell nicht in Therapie, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass auch irgendwann wieder eine Therapie kommt, in der es aber, denke ich, nicht um Alkohol gehen wird, sondern dann halt um neue Themen, alte Themen. Genau, also mir geht es viel, viel besser, als es mir jemals ging zu Trinkzeiten, aber natürlich ist jetzt nicht alles gut. So. Aber ich glaube, das ist ja bei allen so. Ne? Und ich bin auch eh großer Fan von Therapien. Also ich finde, es muss einem auch nicht mega, mega, mega schlecht gehen, um eine Therapie zu machen, sondern wenn es irgendwie geht, dann, also jetzt nicht so, man muss mal im Leben eine gemacht haben, aber ich finde schon, dass man eine machen kann, wenn man das Gefühl hat, es gibt irgendwas zu besprechen und deswegen war es sicher auch nicht meine letzte.
Ja, ich meine, du hast auch schon viel darüber geschrieben, auch geredet in Interviews, dass so eine Alkoholabhängigkeit in unserer Gesellschaft nicht nur alleine so eine individuelle Geschichte ist, sondern immer eingebunden in unser System und in unsere Gesellschaft. Und was ich spannend fand, du hast geschrieben, also seit Jahren geht der Alkoholkonsum generell eher zurück, doch bei einer Gruppe steigt er. Und das ist die Gruppe der gebildeten, gut situierten Frauen ab 30, die du ja auch bist. Und dann schreibst du seltsam und dann habe ich gedacht, ja, krass, einerseits hat es mich überrascht und andererseits, wenn man drüber nachdenkt, dann wiederum nicht. Ne, weil genau wie du es auch von deinem Leben beschrieben hast, ja, man hat Geld, man ist unabhängig, man hat keine Kinder und Familie vielleicht, man hat einen guten Job und ist sozial eingebunden und man hat seinen Spaß sozusagen. Und dann kann man auch, ne, wie du es auch getan hast, dann in sehr elaborierter Form dann zu verschiedenen Alkoholgeschichten greifen und sich dann sagen, so, das ist hier so ein schönes Leben. Also kannst du da nochmal drüber sprechen, ist das etwas, was die Gesellschaft weiß? Und woran liegt das, dass das so ist? Außer den genannten Gründen, die wir ja schon hatten.
Ja, interessant, dass du sagst, das hatte ich auch nicht überrascht. Und das, glaube ich, geht halt vielen so, weil uns dieses Bild der trinkenden Frau doch so vertraut ist. Also der auf eine bestimmte Art trinkenden Frau. Ne? Eben nicht dieses morgens Wodka ins Müsli, sondern dieses Sex and City
Trinken.
Ja? Oder genau, oder ja, dieses Prosecco Ausflug im Regionalzug trinken oder so, ja. Und so ein bisschen beschwipst sein, das geht dann, aber ja, nicht betrunken. Aber so trinken gehört schon auch zu einer gelungenen Weiblichkeit dazu. Und vor allem diese ja sogenannten Karrierefrauen oder diese High-Performerin, dass gerade für die Alkohol dann auch der Ausgleich ist zu diesem sehr stressigen Leben mit so vielen Anforderungen und dass er auch eine Form von Self-Care sein kann. Ne? Wie ich von meine Gwyneth Paltrow zum Beispiel, die eine Zeit lang zumindest immer Whisky in der Badewanne getrunken hat und meinte, das ist so eine tolle Form, sich selbst was Gutes zu tun. Und auch uns Frauen Alkohol als ein Stück weit als Emanzipation verkauft wird. Ja? Also wir können jetzt alles machen wie Männer, können dieselben Jobs machen, wir können dasselbe Leben leben, dann können wir doch auch trinken wie Männer. Und das tun wir auch. Ne? Und ich habe das auch so gesehen, ne? Wie ich vorher meinte. So, ich dachte, ich lasse mir doch jetzt von den alten Typen hier nichts über Wein erzählen. Ich weiß genauso viel über Wein so und fand es cool und emanzipativ und habe das überhaupt nicht als Problem gesehen. Im Gegenteil, so Saufen als Selbstermächtigung, ja, und das ist ein Wahnsinn eigentlich.
Ja, jetzt kann man ja im Grunde sagen, also man kann es ja auch anders drehen. Ne? Ich weiß nicht, wie du es jetzt siehst, aber man kann ja auch im Grunde, also ich verstehe den Ansatz zu sagen, so, wir machen jetzt genau denselben Scheiß wie die Männer und wir lassen uns ja von niemandem was vorschreiben, wir sind unabhängig, wir haben Geld, wir haben Geschmack, wir haben Stil und fertig. Und gleichzeitig tappt man ja da womöglich auch in eine Falle oder ich weiß es nicht, beziehungsweise gibt es ja womöglich dann auch eine andere Seite, dass man sagt, nicht, dass, also gerade das Nicht-Trinken ist, hat auch was Feministisches oder wir sind in diesem patriarchalen System irgendwie dann doch wieder gefangen, weil wir genau das machen wie die Männer, was schon von vornherein nicht cool ist. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Wie siehst du das denn heute?
Ja, heute sehe ich es genau so. Nämlich es kann eine Form von Feminismus sein oder von Emanzipation, zu sagen, ich trinke nicht. So, die Gesellschaft erwartet von mir, dass ich trinke auf eine bestimmte Art. Aber nö, mache ich nicht. Und dadurch kann ich nicht nur eine bessere Freundin für mich sein, sondern vielleicht sogar eine bessere Feministin. Was jetzt nicht heißt, dass man deswegen von morgens bis abends demonstrieren geht oder nur noch feministische Bücher liest oder so, aber man kann besser für sich eintreten, ja, weil das Ding ist, man betäubt sich ja auf eine Art, also es gibt dieses Beispiel Frauengold, worauf ich auch eingehe in meinem Buch, das war in den 50ern ein sogenanntes Tonicum, in Wahrheit war es Schnaps, ja, und es wurde so Frauen, allen möglichen Frauen verschrieben oder empfohlen, also sowohl der Sekretärin, wenn ihr Chef wieder irgendwelche verrückten Sachen von ihr will, als auch der überforderten Mutter und Hausfrau, so, ach, trink doch einen Schluck Frauengold und dann sieht die Welt ja gleich viel besser aus. Und wir schauen uns das an und finden es absurd, ja, diese Werbeanzeigen, das ist echt der Hammer. Aber gleichzeitig hat das Prinzip überlebt. Jetzt ist es halt kein Frauengold, sondern Erdbeer-Prosecco oder auch ein guter Wein oder Champagner oder wie auch immer. Aber das Prinzip ist das gleiche geblieben, nämlich anstatt, dass die Frauen was ändern an der Situation, anstatt dass sie sagen, ich will genauso viel Geld für meine Arbeit wie Männer oder ich will, dass mein Partner die Hälfte der Care-Arbeit übernimmt, betrinken sie sich halt abends mit, wenn das Kind im Bett ist, mit einer Flasche Wein. Und klar ändert sich dann nichts an den Verhältnissen.
Mhm. Mhm.
Du hast gerade gesagt, betrinken sie sich, wenn die Kinder im Bett sind und auch dieses Frauengold. Also es gibt ja auch schon, keine Ahnung, schon, ich kenne Werbung aus den 50er Jahren auch von Alkoholiker und auch anderen Sachen, die ja quasi dazu führen sollten, dass man so runterkommt. Also weil ja quasi so viel von einem erwartet wird. Und das ist, glaube ich, ja auch nochmal so eine andere Komponente, die vielleicht auch bei Frauen hinzukommt. Einfach auch dieses gerade vielleicht auch, also genau, weil wir waren ja bei den gut situierten Frauen ab 30. Vielleicht sind es nicht nur die Kinderlosen, vielleicht sind es auch die High-Performerinnen, die quasi gar nicht damit zurechtkommen mit dem Ganzen, was von ihnen auch erwartet wird. Die haben eine krasse Ausbildung, aber die haben vielleicht auch noch zwei Kinder, einen Haushalt, den sie managen müssen. Und dann muss man halt abends irgendwie, um runterzukommen, dann die Flasche Champagner killen oder was weiß ich. Ne? Also es ist ja auch nicht so, als würden dann alle nur Champagner trinken. Es gibt ja auch schon genügend, die dann sich doch auch den Wodka irgendwo noch ins Getränk reinmachen. Das ist auf jeden Fall, ich finde, auch nochmal ein sehr spannender Aspekt in dem ganzen Thema Alkoholismus, dass dieses weibliche Trinken, sag ich mal, vielleicht auch nochmal anders motiviert ist und vielleicht auch anders auch von außen befeuert wird oder unterstützt wird oder sowas. Witzigerweise, kleine Anekdote, ich musste an so, es gibt ja so eine Sendung Malcolm in the Middle, da gibt es eine Episode, wo, also die Mutter ist immer ziemlich gestresst, weil drei Kinder und oder vier, ich weiß gar nicht, die sind alle außer Rand und Band, sie arbeitet den ganzen Tag und der Vater hat irgendwann angefangen, eine Tiki-Bar in die Garage zu bauen, damit die Frau, wenn die von der Arbeit kommt, dann hat er sie quasi abgefüllt, damit die nicht so hysterisch ist. Also quasi ja auch so dieses die hysterische, aufgedrehte Frau, die man mal runterholen muss und so, ne? Also das finde ich irgendwie ganz interessant, so auch in diesem ganzen Kontext auch mit diesem Nicht-Trinken ist auch feministisch. Also quasi zu sagen, ich muss quasi meine äußeren Umstände so verändern, dass ich gar nicht trinken muss, damit mir mein Mann abends nicht damit er mir nicht aus der Tiki-Bar dann die alkoholischen Cocktails anreichen muss, damit ich mal ein bisschen runterkomme, ja. Sondern eigentlich ja das Drumherum ja auch das Problem ist.
Ja, voll, super Beispiel. Aha. Ja, genau, ja, so ist es.
Ich meine, es steht ja tatsächlich im Grunde für die Gesellschaft, ja, dass man im Grunde sagt so, oh, warte mal, da sind diese klugen Frauen, vielleicht sogar auch in Leitungspositionen, die gut funktionieren. Und lass uns doch mal ein Bier oder irgendwie so alkoholische Getränke, die eigentlich unattraktiv sind, ein bisschen weiblicher gestalten, damit die in Anführungszeichen nicht irgendwie eine Revolution starten oder nicht irgendwie crazy feministisch werden, sondern sei es beim Alten bleibt. Ja, so dann genau wie der Malcolm in the Middle Vater, der dann sagt so, bevor die jetzt sagt, ich soll hier mitarbeiten, damit die weniger Stress hat, ja, komm mal hier, kleines Champagnergläschen. Und dann ist die happy drauf und dann gehen die ins Bett und sagt, oh, war doch ein schöner Tag. Und dann ändert sich nichts. Ne? Und es gibt ja auch so ähnliche Beispiele wie in den USA, in ärmeren Vierteln, dass dann plötzlich in ärmeren Vierteln überall Liquor-Stores sind, ja, wo man einfach Alkohol kriegt. Und dann lassen die sich besaufen und sich selbst zerstören, anstatt dass irgendwer sagt, warte mal, das ist irgendwie nicht cool, dass es hier kein Sportverein gibt. Oder dass es keine Wälder gibt oder was auch immer. Also das ist wirklich ein interessanter Aspekt, der, glaube ich, noch nicht so viel beleuchtet wird, dass das auch zu tun hat mit der Gesellschaft, in der wir leben. Und dieses weibliche Trinken ja auch dann eher so als neuer Markt gesehen wurde und gesagt wurde, hier, da haben wir noch ein bisschen was abzugreifen. Aber wie ist denn das heute? Also wie gehst du mit Alkohol um? Du hast schon gesagt, du trinkst alkoholfreies Bier, das machen ja auch nicht alle. Aber wie gehst du damit um, wenn andere trinken? Ist das für dich kein Problem mehr? Hast du dein Leben irgendwie ändern müssen? Auch beruflich vielleicht, ne? Gehst du nicht mehr zu irgendwelchen Terminen oder kommst du damit locker klar?
Es ist passiert, was ich nie für möglich gehalten hätte. Alkohol ist mir total egal geworden. Mhm. Ja, also weil ich dachte früher, okay, selbst wenn ich es aufhört, wenn ich es schaffe, aufzuhören, dann habe ich keine Lust, mit Leuten am Tisch zu sitzen, die Weine trinken, die ich früher mochte. Und überraschenderweise ist es mir total egal, wirklich. Also es gibt ganz wenige Dinge, die ich nicht mache und da jetzt auch nicht, weil sie mich triggern, sondern weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Ja, also ich lasse mich auf keine Weinreise einladen, ich gehe nicht zu einer Whisky-Präsentation, aber ich gehe zu einer Essenseinladung, wo der Alkohol nicht im Vordergrund steht, wenn mich die Essenseinladung interessiert, so, ne? Oder ich, geschweige denn im privaten Kontext. Gut, ich würde jetzt vielleicht nicht zu so einem Saufabend gehen, aber die gibt es irgendwie auch gar nicht mehr. Also ich finde es wirklich überraschend, wie wenig auch die meisten Leute dann doch trinken, ne? So, das, weil ich da, als ich selber getrunken habe, dachte ich immer, ach, alle sind doch besoffen ab 2, aber das stimmt halt nicht. So, finde ich sehr, sehr bezeichnend. Genau, und also ist mir wirklich egal. So. Also ich habe ab einer bestimmten Uhrzeit dann auch einfach keine Lust mehr oder ich bin müde, deswegen würde ich dann eher gehen. Zumindest wenn es jetzt hauptsächlich ums Trinken geht. Ja, ist was anderes beim Ausgehen. Also ich gehe auch total gern wieder aus und dann auch länger, weil da geht es dann ums Tanzen und um was anderes als um Trinken für mich. Um ja, mit Leuten zusammen zu sein, Musik hören, wie auch immer. Ja, aber so was Leute um mich rum trinken, wie viel, ist mir total egal.
Vielleicht zum Abschluss noch eine, ja, eher größer gefasste Frage. Und zwar, wie findest du, geht die Gesellschaft mit dem Thema Alkohol um? Und was würdest du dir wünschen? Also du hattest ja vorhin kurz schon gesagt, irgendwie, dass Alkohol an Jugendliche so einfach abgegeben wird, ist irgendwie problematisch. Also hast du irgendwie auch sowas, wo du sagst, ich würde darauf plädieren, Alkohol ab 21 oder keine Werbung dafür oder so? Also hast du da irgendwelche Wünsche?
Ja, ganz viele. Also Werbeverbot auf jeden Fall. Zumindest, ja, eigentlich ein komplettes Werbeverbot, wie es ja auch andere Länder machen. Alkohol nicht unter 18. Also auch, es gibt immer noch dieses begleitende Trinken in Bayern. Das ist ja so absurd, ja, dass man ab 14 in Begleitung eines Erziehungsberechtigten trinken darf.
What?
Okay. Und aber auch ja, Wein, ja, aber auch Wein und Bier ab 16 finde ich Quatsch. Also einfach so ab 18 alles. Dann den Verkauf einschränken, dass es vielleicht sogar so spezielle Geschäfte gibt wie in Skandinavien oder zumindest nicht rund um die Uhr überall Alkohol gibt, an Tankstellen oder in Spätis. Mehr Aufklärungsarbeit, ja, wenn man sich das Budget anschaut, was so in Werbung fließt zum Beispiel im Vergleich zur Aufklärungsarbeit, ist halt ein Witz. Ja, also, und auch da ist einfach alles erwiesen, dass es einen Effekt hat. Ja, man kann sehr viel ändern. Ich meine, Alkohol wird immer da sein, das ist auch okay. Es ist halt auch ein riesen Wirtschaftsfaktor, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber man kann schon sehr viel Einfluss ausüben durch Gesetze. Und ich glaube, ja, dann gibt's, also ich bin prinzipiell auch für Entscheidungsfreiheit und so, lass die Leute ja schauen, was gut für sie ist, aber man muss halt ehrlich sagen, bei Alkohol funktioniert es nicht. Ja, also zu sagen, hey, es kann doch jeder für sich entscheiden, nein. Also ich glaube schon, dass man Menschen mehr schützen muss vor Alkohol. Und vor allem Kinder und Jugendliche so spät wie möglich in Berührung kommen damit. Ja, weil einfach auch das ist erwiesen, je früher man anfängt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man abhängig wird. Mhm. Und noch eine Sache, ich bin auch gegen Alkohol im Straßenverkehr, weil dieses 0,5 Promille, wer weiß denn, wie sich das anfühlt. Ja, also kann man nicht einfach sagen, wer im Straßenverkehr teilnimmt, egal ob auf dem Roller oder auf dem Fahrrad oder im Auto, soll nichts trinken.
Ja, ist an sich nicht so schwer, so ein paar kleine Schrauben zu drehen, wo man sagt, das könnte wenigstens was bringen. Also ich bin auch überzeugt davon, dass mir das gut getan hat, dass meine beiden Eltern nicht getrunken haben. Das kam bei uns überhaupt nicht vor, auch nicht so verbotsmäßig oder so, sondern es war überhaupt kein Thema. Mhm. Und mein Bruder trinkt nicht, ich trinke nicht und mein Vater auch nicht, obwohl der als koreanischer Mann auch ja nicht leicht hatte sozusagen, weil da alle auch ganz normal finden, dass man trinkt, auch viel trinkt. Mhm. Und deswegen war das, für mich war das in meinem ganzen Leben nie ein Thema. Also ich glaube auch deswegen. Und ja, also es gibt so kleine, was heißt kleine, das sind vielleicht gar nicht kleine, aber es gibt überall so vermeintlich kleine Schrauben, die man drehen kann und dann würde sich schon viel, viel verändern womöglich. Und ja, dann also danke ich dir auf jeden Fall, dass du heute hier warst und von Vielen dir Dank. Erzählt hast und war sehr spannend. Also dein Buch Unabhängig vom Trinken und Loslassen ist natürlich immer noch käuflich erwerblich und das sollte man auch tun, mal reinschauen. Du bist auch auf Instagram, nehme ich an, auf verschiedenen Social Medias und da kann man dich auch finden. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst und dann danken wir noch zum Schluss Jonas Zellner von Redbox Studios für das Audio Editing.
Wir danken euch natürlich fürs Zuhören und noch kurz der Hinweis, die Folge mit unserer Expertin Patricia Pelz ist auch schon online. Also falls ihr Lust habt, hört doch da einfach nach dieser Folge einfach mal rein und dann auch binget einfach alle anderen Folgen auch noch durch.
Alles klar. Dann bis dann. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Danke.
Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr selbst unter einer Depression leidet oder Freunde, Verwandte und Bekannte, dann geht zum Hausarzt. Infos zu weiteren Anlaufstellen und Krisenberatungen findet ihr auf der Homepage von Freunde fürs Leben auf frnd.de. Dort könnt ihr den Verein und damit auch diesen Podcast mit Spenden unterstützen. Dieser Podcast wird als Projekt der Deutschen Depressionsliga e.V. im Rahmen der Selbsthilfeförderung durch die DAK Gesundheit gefördert. Wenn euch unsere Themen interessieren, dann hört doch auch mal in den anderen Podcast von Freunde fürs Leben rein. In Bar Talk spricht Moderator Markus Kafka mit prominenten Gästen über schwierige Themen wie Depressionen und Suizid, aber auch über Lebensfreude, Inspiration und die Reise zu sich selbst. Bar Talk gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf der Homepage von Freunde fürs Leben unter frnd.de/podcast.
Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt nochmal! Verrückt oder sowas? Ihr seid es nicht!
Kopfsalat, der Freunde fürs Leben Podcast.